Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Unsere Themen: Die Klimabilanz des Deutschen Wetterdienstes in Berlin. Es gab eine Reihe von Besonderheiten zu vermelden. Klimawandel in der Slowakei. Dort trocknet ein großer Stausee aus. Die Nitratinitiative äußert sich zu aktuellen Vorschlägen zum Düngerecht. Dazu gleich ein Gespräch mit Martin Weyand vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Günstiges Laden von Elektroautos. Ab heute kann dank einer zeitvariablen Regelung der Netzentgelte gespart werden. Und was passiert mit smarten Helfern, wenn deren Herstellung die Verbindung zur Cloud kappen? Mehr dazu im Verbrauchertipp. Deutschland erlebe jetzt gravierende Folgen des beschleunigten Klimawandels, sagte der Deutsche Wetterdienst heute anlässlich einer Pressekonferenz in Berlin. Und am Beginn stand die Bilanz des vergangenen Jahres. Anja Nils mit Einzelheiten.
Das vergangene Jahr war das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es hat den bis dahin geltenden Allzeitrekord von 2023 pulverisiert. Und das sei aus klimatologischer Sicht absolut außergewöhnlich, sagt Andreas Becker vom Deutschen Wetterdienst.
Weil wir eben mit 10,9 Grad jetzt gleich um 0,3 Grad Celsius gegenüber den letztenjährigen Allzeitrekord drüber liegen. Das heißt, normalerweise auch im normalen Umgang des Klimawandels haben wir schon mal Anstiege um 0,1 Kelvin oder Grad Celsius. Aber 0,3 ist jetzt wirklich ein enormer Sprung.
Wie 2023 sorgten auch 2024 in Deutschland ein extrem milder Winter und ein rekordwarmes Frühjahr für diesen Temperaturanstieg.
Und was wir zusätzlich auch beobachten, ist eben, dass die Meerestemperaturen sehr ansteigen und dass auch in der globalen Skala wir auch Allzeitrekorde haben. Und dieses Konzert dieser Entwicklungen führt auch in Deutschland dann zu dieser beschleunigten Erwärmung.
An 52 Tagen stieg die Temperatur über 25 Grad Celsius, an 12 sogar über 30. Das waren fast doppelt so viele Sommertage und fast dreimal so viele heiße Tage wie üblich, auch wenn Temperaturen über 40 Grad im vergangenen Jahr nicht zu verzeichnen waren.
Das Prominenteste sind die Hitzewellen. Da sind wir allerdings im letzten Jahr ausgerechnet etwas verschont geblieben. Wir hatten nur 36,5 Grad als Rekord in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Man gewöhnt sich quasi schon dran. Aber die Hitzewellen insgesamt nehmen, wenn wir uns das über die letzten 20, 30 Jahre anschauen, deutlich zu.
Dafür war das vergangene Jahr überdurchschnittlich nass. Und das war eigentlich nicht zu erwarten gewesen, meint Tobias Fuchs, zuständig beim Deutschen Wetterdienst für Klima und Umwelt.
Also die Jahre vorher, 2018 bis 2020, deutlich zu trocken, 2022 noch einmal. Und aktuell sehen wir ja gerade, dass der Jahr 2025 auch zu trocken startet, jetzt mit Februar und März. Letztes Jahr hatten wir ein glücklicherweise jetzt für die Natur und auch für die Landwirtschaft zu feuchtes Jahr. Im Schnitt sehen wir eher eine Tendenz, wenn wir über so 20, 30 Jahre gucken, dennoch halt eher zu trocken als zu feucht.
Auch im vergangenen Jahr gab es Starkregen und Sturzfluten, aber keine so großen Katastrophen wie 2021 im Ahrtal. Der Wind wehte im vergangenen Jahr durchschnittlich stark. Interessant für die Erzeugung von erneuerbaren Energien ist allerdings das Thema Dunkelflaute. Das sind Zeiten, in denen weder die Sonne scheint noch Wind weht. Das war zum Beispiel am 6. November und am 12. Dezember der Fall. Nun hat der Deutsche Wetterdienst untersucht, ob der Klimawandel Dunkelflauten begünstigt, sagt Renate Hagedorn vom DWD.
Das sehen wir aber nicht in unseren Untersuchungen. Also wir haben im Grunde eine stabile Anzahl an diesen sogenannten Dunkelflaute-Situationen. Das heißt, Klimawandel ist nicht schädlich für erneuerbare Energien.
Allerdings schreite der Klimawandel deutlicher voran als je zuvor. Und weil der Temperaturanstieg inzwischen schon fast als exponentiell zu bezeichnen ist, müsse der DWD nun sogar eine andere Darstellungsweise wählen, um das zu verdeutlichen, meint Andreas Becker.
Aber, und das ist halt die bittere Erkenntnis, es sind dann eben seit 1881 nicht nur 1,9 Kelvin für Deutschland, sondern es sind gleich 2,5 Kelvin oder Grad Celsius an Anstieg. Das ist aber genau dem geschuldet, dass wir eben diesen Anstieg jetzt besser abbilden können. Denn bei dem linearen Trend war sozusagen die Ausgleichsgerade und die tatsächlichen Werte, die waren inzwischen extrem weit voneinander entfernt. Man hat sozusagen immer eine sehr große positive Abweichung von dem linearen Trend gehabt.
Allerdings werde hier nur auf nationale Klimawerte in Deutschland geblickt, betont Becker. Global liege man gerade noch unter dem im Pariser Klimaabkommen vereinbarten 1,5-Grad-Ziel.
Und das ist auch verständlich, weil eben das Globale eben den gesamten Globus umfasst, wo wir mit 70% Wasseroberfläche einfach eine Unterlage haben, die eine hohe Wärmekapazität hat, die sich einfach noch nicht so schnell erwärmen kann. Wenn Sie nur die Landmassen nehmen, dann kommen Sie in etwa auf die Werte, die wir auch in Deutschland antreffen.
Für die Klimaanpassung sei es allerdings entscheidender, wie schnell sich das Klima ändert und wie schnell die Temperaturen ansteigen. Die 10 wärmsten Jahre seit 1881 sind in den vergangenen 25 Jahren aufgetreten.
Über die Klimapressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes berichtete Anja Nils. Europa erwärmt sich zurzeit so schnell wie kein anderer Kontinent. Und das vergangene Jahr war wieder einmal das wärmste, wie wir gerade gehört haben. Die Slowakei ist von einer lang anhaltenden Dürre betroffen. Und anders als in einigen Teilen der Region hat es dort seit rund 5 Monaten nicht mehr richtig geregnet oder geschneit. Ein großer Teil des Landes hat sowieso schon chronischen Wassermangel. Aber so eine lange Trockenperiode ist neu. Der größte Wasserspeicher der Slowakei, der Liptauer Stausee, ist stellenweise ausgetrocknet. Für Einheimische ist die Staubwüste eine Attraktion der besonderen Art. Experten sind besorgt. Marianne Allweis berichtet.
Der Liptauer Stausee, auch Liptovská Mara genannt, ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Mittelslowakei. Allerdings eher im Sommer. Doch seit Tagen zieht es Massen an die Talsperre des Flusses Vaak. Der See ist so geschrumpft, dass Wasser nur noch 2 Kilometer vom Ufer entfernt zu sehen ist. Boote liegen auf dem Trockenen, Überreste von gefluteten Dörfern ragen aus der Mondlandschaft. Immerhin sind die letzten Pfützen gefroren. Wer Schlittschuhe dabei hat, freut sich. Tibor Ilauski dagegen hat Sorgenfalten auf der Stirn. Er war lange Vorsitzender des lokalen Fischereiverbandes. Ich fische hier schon seit 50 Jahren. In dieser ganzen Zeit war der Pegelstand nur 2012 so niedrig. Damals wussten wir allerdings, dass das Wasser wieder steigen würde, denn es lag eine Menge Schnee. In diesem Winter ist das anders, erklärt der Hydrologe Michal Danko. Wir verzeichnen schon seit November kaum noch Niederschläge. Auf 1700 Metern über dem Meeresspiegel haben wir 74 Zentimeter Schnee gemessen. Vor einem Jahr waren es 270 Zentimeter. Dabei setzt die ganze Wasserversorgung der Slowakei auf den Niederschlag im Winter und auf das Schmelzwasser im Frühjahr. Zu sozialistischen Zeiten wurden in den trockenen Regionen im Zentrum und im Osten des Landes Stauseen angelegt. Dort liegt auch der größte Trinkwasserspeicher Mitteleuropas. Auch Trinkwassermangel ist allerdings schon seit Jahren ein Problem. Der Sprecher der slowakischen Wasserwirtschaft versucht zu beschwichtigen. Der Wasserpegel des Liptauer Stausees hat noch nicht das minimale Betriebsniveau erreicht. Außerdem wird der Abfluss aus dem Reservoir vorübergehend reduziert. Mit Folgen für den unteren Flusslauf. Bauer Michael Salai fürchtet sich vor einer Dürre und Ernteausfällen wie schon vor 2 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Boden komplett gefroren sein oder völlig feucht. Wenn ich das jetzt in den Händen zerreibe, zerfällt es zu Staub. In einem Zehntel des Landes herrscht extreme Trockenheit, klagt die Landwirtschaftskammer. Wir haben etwa 195 Wasserspeicher. Leider sind die verschlammt. Auch der Zustand der Pumpen und des ganzen Kanalnetzes ist katastrophal. Die slowakische Regierung verspricht, die Bewässerungsanlagen zu erneuern. Naturschützern geht das nicht weit genug. Für sie sind die begradigten Wasserläufe das Problem. Auch die Versiegelung des Bodens und die Abholzung der Wälder. Auch die Bäume leiden unter der Dürre, genau wie die Tierwelt. Möwen und andere Wasservögel fangen Anfang April mit dem Brüten an, erklärt Peter Wirlig vom Tatra-Nationalpark. Wenn das Wasser bis dahin nicht zurückkehrt, haben wir ein großes Problem, weil Füchse die Eier fressen werden. Vor 30 Jahren wurde im Liptauer Stausee extra eine Insel für seltene Vögel angelegt. Zurzeit ist das Naturschutzgebiet allerdings keine Insel mehr, sondern bequem zu Fuß zu erreichen.
Das ist eine hofbezogene Analyse. Was geht in einen Hof und einen Betrieb hinein an Nährstoffen und was geht heraus?
Wenn Stauseen austrocknen, in der Slowakei herrscht eine lang anhaltende Dürre. Nach 30 Jahren hat Deutschland die EU-Nitratrichtlinie immer noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Im Rahmen der laufenden Koalitionsverhandlungen gibt es nun auch aktuelle Vorschläge zum Düngerecht. Und daraufhin hat sich die Nitratinitiative mit Kritik zu Wort gemeldet. Die Nitratinitiative ist ein Zusammenschluss von Verbänden, unter anderem der Aktion Agrar, dem WWF und dem Deutschen Naturschutzring. Und mit dabei ist auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW. Mit dessen Hauptgeschäftsführer Wasser und Abwasser, Martin Weyand, habe ich vor einer Stunde gesprochen. Meine erste Frage, eine Reform des Düngerechts, die ist ja vor einiger Zeit gescheitert, auch weil unionsgeführte Bundesländer Vorschläge abgelehnt haben, die nachvollziehbar machen, wie viel welcher Hof düngt. Die EU-Kommission verlangt aber, dass die Bundesregierung etwas gegen hohe Nitratwerte unternimmt und das auch überwacht. Es geht um Stoff-, Strom- und Nährstoffbilanzen. Wie könnte das gehen?
Das ist eine hofbezogene Analyse. Was geht in einen Hof und einen Betrieb hinein an Nährstoffen und was geht heraus? Und das ist auch die Zusage, die die Bundesregierung noch unter der alten CDU-CSU-SPD-Regierung gemacht hat, um ein Vertragsverletzungsverfahren beizulegen, wo im Raum stand, dass dreistellige Millionenbeträge an Strafzahlungen pro Jahr zu leisten sind.
Was sind Stoff-, Strom- und Nährstoffbilanzen?
Dort werden die Nährstoffe, das heißt also das, was an Düngenährstoffen in einen Betrieb hineingehen und das, was herausgeht, quasi bilanziert, damit man nachvollziehen kann, welcher Betrieb maßgeblich sich an der Ursächlichkeit der Nitratbelastung im Boden und im Grundwasser sozusagen beteiligt und ursächlich dafür verantwortlich ist.
Kann man nachvollziehen, welche Düngerarten die größten Probleme verursachen?
Na, es gibt unterschiedliche Dinge. Es gibt natürlich die Frage des Anbaus, die Anbaumethoden, welche Pflanzen. Maisanbau ist sehr düngeintensiv, Gemüseanbau ist sehr düngeintensiv. Aber wir haben natürlich auch die Frage der großen Stallungen, also Tierstallungen. Früher haben sich die Stallungsgrößen an der Fläche orientiert, die man hatte, um Dünger und Gülle auszubringen. Das hat sich aber entkoppelt. Wir haben also riesengroße Ställe, denen letztendlich keine Möglichkeit gegenübersteht, auch eine entsprechende Verbringung auf den Flächen, die wir haben, umzusetzen. Und das macht uns eben die Probleme, beziehungsweise führt dazu, dass die Nitratgrenzwerte, die Werte für Nitrat angestiegen sind in den letzten Jahren.
Also praktisch heißt das, für zu viel Dünger ist zu wenig Fläche da.
Ganz genau.
Wie können die Bauern denn jetzt damit umgehen? Die Landwirte, die ja auch nicht so begeistert sind davon, dass immer neue Aufgaben in bürokratischer Hinsicht auf sie zukommen.
Ja, zum einen können sie natürlich ihren Anbau anpassen. Sie können weniger düngen, angepasst düngen. Und entsprechend auch in der Viehhaltung können sie natürlich dazu beitragen, dass kein sozusagen Überhang an Gülle letztendlich produziert wird.
Trinkwasser, das aus stark nitratbelastetem Grundwasser gefördert wird, das muss in den Wasserwerken ja aufwendig nachbehandelt werden. Das ist wahrscheinlich für Ihre Mitgliedsunternehmen, für die Wasserwerke ein Problem, das auch viel Geld kostet, oder?
Ja, wenn wir keine andere Möglichkeit haben, indem wir noch unterschiedliche Grundwässer mischen können, und das wird eben bei dem zunehmenden Klimawandel immer problematischer, dann müssen wir aufbereiten, Denitrifikationsanlagen hinstellen. Und das kann dann eben für die Verbraucher zu Kostensteigerungen führen, die bis zu 60% betragen.
Wie könnte denn eine Lösung aussehen? Was würden Sie sich wünschen, dass die neue Bundesregierung anpackte?
Meine Lösung wäre, dass man sich nochmal zusammensetzt und versucht, einen konsensualen Weg zu finden, wie wir gemeinschaftlich zum einen weniger Bürokratie auf den Weg bringen, aber auf der anderen Seite auch ein nachvollziehbares Wirkungsmonitoring schaffen, auf der einen und auf der anderen Seite aber auch eine Verminderung der Nitrateinträge erreichen. Dazu braucht es einen gesellschaftlichen Konsens und eigentlich ist es jetzt Aufgabe, diesen Konsens in Deutschland herbeizuführen. Das wäre wirklich eine Aufgabe für die nächste Koalition.
Wer müsste denn da diesen Konsens finden?
Die Umweltverbände, die Verbraucher, die Landwirte, die Wasserversorger, also unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen, die vom Düngerecht belastet sind oder Düngerecht umsetzen müssen, und natürlich auch diejenigen, die Produkte nachfragen.
Und die Überwachung, also das Monitoring, wie stellen Sie sich die vor?
Das Monitoring kann natürlich über entsprechende Behörden erfolgen. Es kann aber auch über Meldungen an die Behörden durch die Landwirte selber erfolgen. Also am Ende des Tages ist ja wichtig, dass die Werte eingehalten werden, die Grenzwerte. Und das ist eben in Deutschland leider in vielen Fällen nicht der Fall, obwohl wir schon eine Nitratrichtlinie haben, die über 30 Jahre alt ist. Also es kann niemand sagen, wir hätten zu wenig Zeit gehabt. Es wurde einfach zu spät angefangen, dies entsprechend umzusetzen.
Soweit Martin Weyand vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zur Nitratbelastung von Böden und Grundwasser. Wenn viele Leute auf Wärmepumpe und Elektroauto umsteigen sollen, dann braucht es dafür günstigen Strom. Das Problem: Die Netzentgelte machen fast ein Drittel der Stromrechnung aus. Aber genau da ergeben sich heute zum 1. April große Einsparpotenziale. Aprilscherz oder Grund zum Feiern? Gregor Lischka kennt die Einzelheiten.
Für den Familienvater Harry Weimer ist die Rechnung einfach. Wenn die Sonne scheint, steckt er das Kabel aus seiner Wallbox in sein Elektroauto.
Und laden dann mit dem Überschuss von der Photovoltaikanlage.
So kann er extrem günstig tanken. Nur was, wenn die Sonne mal nicht scheint, das Auto aber trotzdem aufgeladen werden muss?
Da laden wir, wie es uns gerade passt.
Preislich ist es für Harry Weimer nämlich egal, ob er in der Nacht das Auto auflädt oder abends, wenn auch alle anderen Stromverbraucher das Netz anzapfen. Der letztendliche Preis je Kilowattstunde ist für ihn derselbe. Ab heute gibt es für Harry Weimer aber einen neuen Anreiz, das eventuell zu ändern. Ab dem 1. April sind Netzbetreiber in Deutschland nämlich gesetzlich dazu verpflichtet, Verbrauchern auch Tarife mit variablen Netzentgelten anzubieten.
Das heißt, das Netzentgelt ist dann hoch, wenn das Stromnetz stark ausgelastet ist, zum Beispiel am Abend, und dann niedrig, wenn das Stromnetz frei ist, zum Beispiel in der Nacht oder auch am Mittag.
Erklärt Leon Hirt. Der Energieökonom lehrt an der Hertie School of Governance in Berlin und leitet das energiewirtschaftliche Beratungsunternehmen NEON. Er hat in einer Studie berechnet, welche Einsparpotenziale sich durch diese Gesetzesänderung für die Nutzerinnen und Nutzer von Elektroauto, Wärmepumpe und Co. ergeben. Das Ergebnis: Nutzt man die neu geschaffenen variablen Netzentgelte und verschiebt die intensiven Stromverbräuche etwa in die günstigen Nacht- oder Mittagsstunden, kann das je nach Einzelfall bis zu 20% bei der Stromrechnung sparen. Wird zusätzlich auch noch ein smarter, dynamischer Stromtarif genutzt, der zu diesen Zeiten überschüssigen Strom günstig an der Börse einkauft, kann die Ersparnis insgesamt theoretisch sogar bis zu 80% betragen.
Also man müsste sich mal vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn an den Tankstellen der Benzinpreis mal um 70-80% sinken würde, was da für Schlangen sich bilden würden.
Hirt glaubt, nicht nur für Verbraucher ergebe dieses intelligente Laden Sinn, auch die Allgemeinheit und das Stromnetz insgesamt würden profitieren.
Weil der Verbrauch wird dann ja automatisch in die Zeiten geschoben, wo gerade das Netz frei ist. Und das heißt, es werden Netzüberlastungen vermieden und die Netzbetreiber sparen sich den Bau von neuen Leitungen oder Trafostationen. Und damit ist auch für alle Geld drin und damit auch für alle günstiger.
Die Studie in Auftrag gegeben hat der Stromversorger Robert Energy. Der bietet schon länger smarte, dynamische Tarife für den Strom an. Jan Rabe, CEO von Rabot Energy, hofft mit der heute in Kraft tretenden Gesetzesänderung nun noch mehr Verbraucher von solchen Optionen überzeugen zu können.
Wenn wir sozusagen sehen, Strom ist in der Nacht zwischen 2 und 3 Uhr am günstigsten, dann würden wir für den Kunden diesen Strom kaufen an der Strombörse, würden ihm den Preis weiterreichen. Und das wird jetzt erweitert, dass wir sozusagen auch diese Optimierung gegen die Netzentgelte durchführen.
Natürlich hat die ganze Sache auch noch ein paar Haken. Um so eine smarte Lösung in Anspruch zu nehmen, braucht man eine Steuerbox im Haushalt und ein intelligentes Messsystem. Diese sogenannten Smart Meter sind in Deutschland aber noch vergleichsweise schwer zu bekommen. Und noch vergleichsweise teuer. Die Verbraucherzentralen verweisen außerdem darauf, dass schwankende Stromtarife für normale Haushaltsstromkunden ohne Elektroauto in der Garage oder Wärmepumpe vorm Haus in der Regel nicht empfehlenswert seien. Trotzdem betont der Energieökonom Leon Hirt, mit dynamischen Tarifen auf den Strompreis und nun auch die Netzentgelte können alle privaten Verbraucher von günstigem erneuerbarem Strom profitieren. Und nicht nur diejenigen, die über eine eigene Solaranlage auf dem Dach verfügen.
Tatsächlich ist heute ein Tag zu feiern. Also die Einführung von diesen Netzentgelten, die schwanken im Tagesverlauf. Das ist wirklich ein riesiger und wichtiger Schritt. Und wir haben da seit vielen, vielen Jahren drauf gewartet und hingearbeitet.
Für Harry Weimar ist die heute in Kraft tretende Gesetzesänderung jedenfalls ein Anlass, sich nochmal mit den eigenen Stromtarifen auseinanderzusetzen.
Wer sein Elektroauto zu verbrauchsarmen Zeiten lädt, kann ab heute Geld sparen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Was passiert mit Smart-Home-Geräten wie Kameras oder Saugrobotern oder Kopfhörern, wenn Hersteller plötzlich die Dienste aus der Cloud einstellen? Im schlimmsten Fall werden sie unbrauchbar. Softwarebedingte Obsoleszenz heißt das und meint so viel wie ein herbeigeführtes Nutzungsende. Dazu der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Immer mehr elektronische Geräte sind mit der Cloud verbunden. Von der Smart-Home-Kamera über smarte Lautsprecher bis hin zu Heizungssteuerungen. Diese Vernetzung bietet Komfort. Man kann von unterwegs die Wohnung überwachen, die Heizung regeln oder den Saugroboter starten. Doch was passiert, wenn Hersteller ihre Cloud-Dienste einfach abschalten? Dann verlieren viele dieser Geräte ihre wichtigsten Funktionen oder werden unbrauchbar. Das Problem: softwarebedingte Obsoleszenz. Christian Wölbert vom CT-Magazin beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema. Er erklärt, warum Cloud-Dienste ein Risiko für Verbraucher darstellen.
Seit einigen Jahren ist es immer wieder vorgekommen, dass Hersteller zum Beispiel von Smart-Home-Geräten ihre Cloud-Dienste für bestimmte Geräte abgeschaltet haben. Das betraf zum Beispiel Überwachungskameras, Internetradios, Smart-Speaker, die man über Sprache steuern konnte. Im Extremfall kann man diese Geräte dann gar nicht mehr nutzen.
Die Folge: Geräte, die technisch einwandfrei sind, landen auf dem Müll. Nicht, weil sie kaputt sind, sondern weil der Zugang zur Cloud fehlt. Doch warum geschieht das? Marina Köhn vom Umweltbundesamt sieht hier einen klaren Trend in der Technologieentwicklung.
Leider, muss man sagen, gibt es ja inzwischen die Softwaresteuerung eben nicht mehr nur für diese klassischen IT-Produkte, sondern Software ist ja in allen möglichen anderen Produkten inzwischen schon beheimatet, in großen Haushaltsgeräten, aber auch in ganz vielen kleinen. Und das ist ein echtes Problem, gerade wenn es langlebige Produkte betrifft.
Ein prominentes Beispiel: smarte Türschlösser und Lautsprecher. In der Vergangenheit hat es immer wieder Fälle gegeben, in denen Hersteller ihre Cloud-Server abgeschaltet haben. Und plötzlich konnten Nutzer ihre Produkte nicht mehr verwenden. Auch Sicherheitsaspekte spielen eine große Rolle. Wenn Hersteller keine Updates mehr liefern, werden Geräte zu einem Sicherheitsrisiko. Doch welche rechtlichen Möglichkeiten haben Verbraucher, wenn ihre Geräte von einem Tag auf den anderen unbrauchbar werden?
Die Rechtslage bei dem Thema ist aus meiner Sicht unbefriedigend für die Konsumenten, denn sie haben nur in den ersten beiden Jahren das Recht, dass Cloud-Dienste weiter betrieben werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann gilt das als Mangel und dann können sie den Kaufpreis von dem Verkäufer zurückverlangen. Und hinzu kommt, dass nach diesen zwei Jahren die Rechtslage so schwammig ist, dass in der Praxis die Hersteller willkürlich entscheiden können, Cloud-Dienste abzuschalten, weil sich das Ganze zum Beispiel für sie nicht mehr rechnet.
Verbraucherschützer fordern deshalb mehr Transparenz und gesetzliche Regelungen, um eine Mindestnutzungsdauer für solche Geräte sicherzustellen. Auch Marina Köhn sieht hier die Politik in der Pflicht.
Das wäre sogar die Ideallösung, ne? Wenn ein Hersteller ein Produkt aufgibt, aus welchen Gründen auch immer, in dem Moment dieses Produkt, mindestens was das Thema Software angeht, freigegeben wird. Dass eben Open Source Community hier entsprechende Lösungen entwickeln können.
Bisher gibt es jedoch keine verbindlichen Vorschriften auf europäischer Ebene, die eine langfristige Nutzung von cloud-abhängigen Geräten garantieren. Bis das geschieht, bleibt die Realität für viele Verbraucher ernüchternd. Mit jedem Gerät, das von einer Cloud abhängt, steigt das Risiko, dass es irgendwann unbrauchbar wird. Wer langlebige Produkte will, sollte daher zweimal überlegen, bevor er sich für ein vernetztes Gerät entscheidet.
Michael Voregger war das mit dem Verbrauchertipp. Eine Bilanz der Migrationspolitik ist gleich ein Thema bei Christoph Heinemann ab 10 nach 12. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.